herzlich willkommen. Eine Autorin wie Barbie Markowitsch hat uns bei Sprachsalz gefehlt. Ganz lange gefehlt. Eine Autorin, die Blitze des Schicksals im Gepäck hat. Genau das haben wir lange bei Sprachsalz benötigt. Und ihre drei Heldinnen in An- und Abführungszeichen ihres Buches Superheldinnen schreiben eine regelmäßige Kolumne in der Zeitschrift Astroblick. Darin fordern sie das Publikum zu einem gebündelten Energiestrom auf, mit dem sie die Auserwählten in eine hoffentlich bessere Welt befördern, beziehungsweise diese in der Erinnerung aller anderer ganz einfach löschen. An dieser Stelle natürlich selbstredend kein Wort über den aktuellen Wahlkampf. Das wäre eine zu einfache Lösung. Aber natürlich geht es um mehr, es geht ums Ganze, es geht um ein gelingendes Leben, eines, das man sich auch erst einmal leisten muss. Neben uns, heißt es an einer Stelle in dem Buch Superheldinnen, neben uns strömte das Wiener Leben in seiner geschwätzigen Vielfalt, es strömte das Leben in Zagreb und Graz in seinem abgeschiedenen Seitenarm, es strömte auch das Leben in Belgrad in seinem Versuch, sich selbst den Schwanz abzubeißen. Sarajevo, Belgrad, Wien und Berlin, das sind die Dreh- und Angelpunkte der drei Lebensgeschichten der Ich-Erzählerin, enttäuscht vom Leben mit einem dehnbaren Gewissen, der von Mascha, sattelfest in Magie, wie auch im Sozialbereich, und der von Derek Torka, die vielleicht ein Potenzial für Großes hat und die ihr Mobiltelefon ausgeschaltet hat. Wer bereits sein Sprechapparat ausgeschaltet hat für diese Lesung jetzt, der ist mein neuer Aufstieg und Ausgrenzung, Durchwurschteln und intellektuell mindere Minijobs. Auch nein, erst recht davon erzählt Barbie Markowitsch, von schwarzer Vergangenheit und von inhaltsgrauer Gegenwart. Von Herausforderung zum Schein und vom leeren Angebotsregal des Lebens. Ironisch, sarkastisch, böse, wagemutig. Und mit niemand Geringerem als Thomas Bernhardt hat sie es ja wagemutig in ihrem Erstling Ausgehen aufgenommen, wo sie Bernhardt durch und gegen schüttelte und remixte. Ob es das auf den ersten Seiten des Buches in Aussicht gestellte neoliberale Roboter-Self-Tracker-Astronauten-Happy-End tatsächlich geben wird? Lesen Sie selber, hören Sie selber, hören Sie jetzt zum Auftakt sogar eine bisher unveröffentlichte Geschichte. Eine besonders schöne Sache für Spaß. Vielen Dank.
Hallo, ich bin ein bisschen verkühlt, das könnte man hören. Und das sollte als Ausrede für alle Fehler gelten. Ich lese zuerst aus einer Geschichte, die ich gerade gerne lese, Straßenhunde heißt sie. Und das ist eigentlich aus dem Universum meines nächsten Romans, falls er jemals fertig wird. Genau, und dann ein bisschen Superheldinnen. Das dauert so circa 13, 15 Minuten vielleicht. Eine Kindergeschichte. Sieben Kinder weinten auf der Eingangstreppe des Hochhauses. Die Hundefänger hatten Dora weggebracht. Sieben Kinder sahen mich erwartungsvoll an, als ich von der Schule zurückkam. Sie hatten mich schon oft dafür ausgelacht, dass ich Tiere zu ernst nahm. Und konkret wussten sie, dass ich Dora mehr geliebt habe als die Hälfte meiner Familie. Erst im Lift trat ich mit den Füßen gegen die Wände vor Wut und Verzweiflung. Eine dramatische Szene, aber niemand hat es gesehen. Kurz darauf sagte ich zu Desanka, dieses Mädchen, das gebissen wurde und dessen Mutter die Hundefänger gerufen hat, soll hier in Jarkaputzera 15, wo wir wohnen, keine Freunde mehr finden. Sie soll für immer einsam sein. Niemand soll sich später an ihren Namen erinnern. Sie soll ihre Kindheit ausschließlich mit ihrer Verwandtschaft verbringen. Desanka und ich hatten den ganzen Winter lang im Schnee gerauft. erbarmungslos warfen wir einander auf die gefrorene Erde und lachten, und wenn eine nicht mehr raufen wollte, lief ihr die andere wie ein Raubtier nach und warf sie umso heftiger auf den vereisten Boden. Wir haben erst im Frühling aufgehört, uns den ganzen Tag zu prügeln, als Desanka in einem Gebüsch Dora fand. Dora war dreifarbig und intelligent. Wir haben sofort begonnen, ein Haus für sie zu bauen. Novak hat uns ausgelacht, weil wir schon 13 waren, aber Desanka und ich hatten noch keine Brüste und Dora war sympathisch und lustig. Sie hat uns jeden Tag zur Schule begleitet. Ich sagte zu Desanka, Dora ist der beste Hund, den wir jemals aus dem Park geholt haben. Leider wollte jedes Kind aus dem Hochhaus bestimmte Tricks beibringen. 7 Kinder wollten täglich und stündlich irgendetwas anderes von ihr, dass sie sitzt, springt, die Pfote gibt, dass sie bellt, nicht bellt, dass sie mitkommt und bleibt, und wenn sie es nicht machte, wollten alle sie bestrafen mit der Hand oder einem kleinen Stock. Man hat sie umarmt, angeschrien und geschlagen, immer nach anderen Regeln, bis sie begann zurückzubeißen. Angeblich wurde das Mädchen, das in unserer Gegend nie wieder Gesprächspartner finden sollte, ohne Grund gebissen, aber wir waren nicht dabei. Die Hundefänger haben Dora einfach geholt. Bis dahin hielten wir Hundefänger für ein Gerücht, für erfundene Wesen wie Einhörner, Millionäre oder Vampire. Desankas Mutter rief im Magistrat an. Sie sagte uns, es gebe nur einen Weg, Dora zurückzuholen. Ein Erwachsener müsse sich als Besitzer registrieren lassen. Jemand müsse den bissigen Hund adoptieren. Logischerweise haben wir Dora nie wieder gesehen. Desanka sagte zu mir, Dora war mein letzter Hund aus dem Park. Jetzt habe ich Brüste, alles hat sich von Grund auf verändert. Dann waren manche von uns eine Zeit lang wütend auf Desanka, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Desanka hat mir die Pistole ihres Vaters gezeigt, aber nichts ist passiert. Die Pistole hat nicht geschossen. Mein bester Freund Sale hat begonnen zu lispeln, als Desanka und Novak gestritten haben und Desanka Steine auf Novak warf, weil Novak ihre Brüste erwähnt hat. Desankas Stein flog daneben und traf Sale, den Friedenstifter, in die Zähne und Blut begann aus seinem Mund zu rinnen und er konnte nie wieder normal S sagen. Alle haben gelacht. Bevor sie Sales Zähne traf, hat Desanka zu Novak gesagt, sie würde ihm den Schädel zerschlagen, sie würde seinen Vater ficken und ihn töten. Sie spucke ihm in die Fratze, er sei ein dummer Schwanz. Sie pfeffere ihm eine auf den Mund und verpasse ihm eine zwischen die Hörner. Sie würde ihn auf jeden Fall in seine fiebrige Birne ficken. Er solle sich bei uns nicht mehr zeigen lassen. Sie schlage ihm die Zähne aus mit der Hand und gehe singend davon. Sie scheiße ihm in seinen Mund und stopfe das Ganze mit der Fußsohle rein. Er solle ihre Scheiße fressen, sie ficke ihm seine Sonne, seine Familie in den Arsch, und zwar in den blutigen Arsch. Sie scheiße auf seinen Staat, er solle sich zurück in den Schwanz verziehen, aus dem er herauskam, mit seinem Affengesicht. Er sei ein Stinkefotze und sie, Desanka, spucke auf sein Grab. Sie zerficke seine gesamte Stromversorgung in die beschissene Steckdose. Sie scheiße seinem kleinen Bruder auf den Kopf und ballere ihm eine aufs Hirn und seinen stinkenden Riesenarsch. Sie beiße Novak seinen Schwanz ab und scheiße auf seinen Samen, seine Keime und seinen verdammten Löwenzahn. Sie ficke seinen Schwefel und seinen sabbernden Mund und sie ficke seinen Weizen und sie zertrete alles in seiner Familie, was eine Türklinke halten kann, und sie zerficke ihm sein Blut in den Knochen, er solle sich verziehen, sein Vater sei ein Mörder, sein Bruder Klebstoffschnüffler etc. Einmal waren wir alle draußen in der Nacht und aus dem Gebüsch kam eine erstaunlich feine und gepflegte schwangere rot-weiße Katze, die ich dann nach Hause mitgenommen habe, wo sie 5 bis 6 kleine Katzen bekommen hat. Sie hatte ständig schrecklichen Durchfall. Mein Cousin Marco hat sie deswegen und auch wegen anderer vermeintlicher Vergehen geschlagen. Sie hielt die Augen geschlossen, ihm schien es Spaß zu machen. Die Katze ist vor Angst nur noch gekrochen. Sie hat versucht, draußen vor dem Haus auf die Toilette zu gehen, um nicht bestraft zu werden. 12 Stöcke ist sie mit ihrem Durchfall hinuntergeeilt und hat es nicht geschafft. Ihr Durchfall landete vor der Tür der Familie Bambalic, mit der wir verfeindet waren, und nachdem meine Mutter vor der Tür der verfeindeten Familie den Durchfall des Haustiers wegputzen musste, haben wir die rot-weiße Katze und ihre Kätzchen einer Verwandten mit Garten gegeben. Dort hatte die Katze permanent Angst, Sie hat angeblich ihren Nachwuchs aufgefressen und wollte weglaufen. Dabei rannte sie auf die Straße raus und wurde überfahren. Über meinen Cousin möchte ich nicht reden. Sein armseliges Schicksal berührt mich nicht. Das Mädchen, das gebissen wurde, wurde eines Tages groß und stark und drohte uns zu verprügeln, wenn wir noch einmal etwas Gemeines sagten. Sie hat beim Leben ihrer Mutter geschworen, sie würde uns mit ihren Ellbogen die Nasen brechen, sie würde uns in Schwänze und Fotzen treten, sie spieße alle einzeln auf, sie ficke die erste Reihe bei unserem Begräbnis. Sie sagte, wir sollten uns in 300 Pferdeschwänze verziehen. Wir Arschlöcher, wir sollten uns gegenseitig in die Ärsche ficken. Unsere Väter möchten uns in Kellern einsperren. Sie scheiße in unsere Stadtkinder Luftröhren, sie ficke unsere Väter voller Würmer. Sie ficke uns in jede einzelne Neuronenzelle mitsamt Synapsen. Sie scheiße auf unsere Knochen, wir sollten in den Wald gehen. Sie ficke unsere Leggings und unsere Air Max und die Bauchbeutel. Wir Schweinehunde sollten Hitler-Scheiße fressen. Sie ficke uns, unser Brot und unsere Knochen, unsere Bäume im Park und die Türschwellen und unsere Füße und die Augen mit oder ohne Brille und die Ellbogen und hinnigen Beine und schmutzigen Ohren. Sie scheiße auf unsere Seelen für immer. Ich habe einen Wellensittich gekauft und in einen Käfig gesteckt. Er war grün und sehr schön. Dann habe ich Geld für einen Cheeseburger im McDonald's bekommen, was eine Ausnahme war. Auf dem Weg hin bin ich aber gleich im kaputten Lift stecken geblieben und wurde erst 7 Stunden später gefunden. Und als ich in die Wohnung zurückkam, war der Vogel aus irgendeinem Grund tot. Die Schildkröte Annie, mein nächstes Haustier, hat ein paar Wochen länger gehalten als der Wellensittich, war dann aber auch tot. Ich habe sie in eine Serviette gewickelt und in den Park mitgenommen, um sie zu begraben, aber ich habe vergessen, etwas zum Graben mitzunehmen. Mit Steinen und Stöcken konnte ich in der trockenen Erde kein ernsthaftes Loch machen. Ich dachte, dass ich mit der toten Schildkröte gut graben könnte. Ich habe ihr Grab mit ihrem eigenen Körper geschaufelt. Leider ist dabei ein Riss in ihrem Panzer entstanden und etwas flüssiges Weißes wurde sichtbar. Ich habe sie in die Grube gelegt und das Ganze mit Blättern zugedeckt. Diese Schicksale sind typisch. Desanka hat früher permanent Straßenhunde versorgt und nach Hause gebracht. Desanka wurde von ihrem Bodybuilder zusammengeschlagen und kam ins Krankenhaus. Novak war im Gefängnis und kam ängstlich und gebrochen raus. Über meinen Cousin möchte ich weiterhin nicht reden. Mein bester Freund Sale und ich haben uns immer abseits gehalten, wir sind mehr oder weniger davongekommen, aber auch wir waren nichts anderes als Mitglieder des Rudels. Wir waren Straßenhunde. Straßenhunde erkennt man an schlechten Frisuren und einem Grundmisstrauen, das es für sie unmöglich macht, sich ernsthaft zu gruppieren. Sie hängen irgendwie zusammen. Ihre Freundschaft gehört zu den rührendsten und unsichersten Sachen der Welt. Sie ist intensiv, aber situationsabhängig. Die Treue eines Straßenhundes ist grenzenlos, wenn er seine vorübergehende Gruppe verteidigt. Ein Straßenhund ist immer aktiv am Überleben. Wir waren Straßenhunde, natürlich waren wir Straßenhunde. Wir glaubten nur an Feinstaub und Abgase. Die Würde eines Straßenhundes ist futsch, sobald er krank wird. Mit ihm kannst du keine endgültigen Verträge eingehen, er wird vielleicht doch weglaufen oder beißen. Das armseligste Wesen der Welt, so hinterlistig und charakterlos, unendlich charmant, anspruchslos und ausgeliefert, ein Straßenhund kann nur autobiografisch erzählen. Wenn er verschwindet, fragen sich nicht viele, was aus ihm wurde, weil es klar ist, dass er irgendwie elendig verreckt ist, allein in einem modrigen Loch von Würmern angefallen, schon bevor er tot ist. Danke, das war die Geschichte. So, und dann im fiktiven Universum des Ich, 15 Jahre später oder 10, ich weiß nicht genau, 15, die Superheldin. Etwas Unerwartetes war passiert und unsere Leben waren danach nicht mehr dieselben. Der entscheidende Tag war ein Samstag im Sette Fontane. Heute weiß ich, wie alles ausgegangen ist und kann daher einiges aus unserer Vergangenheit erklären und unsere Gewohnheiten beschreiben. Ich spreche über Städte und darüber, was man in ihnen sehen konnte, in dem Jahr, als Rabia starb, das rotzige Kind auftauchte und ich den Sommer in Belgrad verbrachte, um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Ich spreche auch darüber, wie ich mich 2 Jahre später mit meinen Freundinnen in Wien traf, in der Stadt unserer Wahl, um unser eingespieltes Samstagsritual zu vollführen. Was ich jetzt weiß, aber damals nicht wissen konnte, ist, dass wir alle 3 geheime Motive hatten und dass wir, jeder auf ihre Weise, vor allem im Sinn hatten, dem depressiven Zustand, in dem wir uns schon seit Jahren befanden, ein Ende zu bereiten. Danke für die Kulisse. Also dem depressiven Zustand, in dem wir uns schon seit Jahren befanden, ein Ende zu bereiten. Es war ein Zustand, der uns zu Frauen unserer Zeit machte, zu Hauptstädterinnen, die ein schlechtes, zum Teil allergisches Verhältnis zur Natur pflegten. Wir kannten das Leben nur aus der städtischen Perspektive und leider zählten wir nicht zu denen, die in ihrer Kindheit Schweineblut in Eimern aufgefangen hatten. Häufig unterzogen wir Städte einem Vergleich, weil die Wahl des Wohnortes für uns eine große Freiheit und eine fürchterliche Verantwortung bedeutete. Jede von uns hatte bis zu dem entscheidenden Samstag mindestens einmal im Leben das Land gewechselt und die Konsequenzen dieser Entscheidung getragen. Eine relative Armut war unser kleiner Fluch. In Übereinstimmung mit der üblichen Rollenverteilung in einem Freundschaftsdreieck und den 3 einzigen Möglichkeiten, mit Problemen fertig zu werden, zu sterben, den Aufenthaltsort zu wechseln oder etwas zu verändern, verlangte jede von uns nach einer eigenen Intervention. An jenem Tag sprachen wir alle ausweichend und pokerten, jede gegen jede, dann wieder eine mit der anderen gegen die dritte, um unsere jeweiligen Ziele zu erreichen. In der Geschichte, die ich erzähle, triumphiert am Ende das produktive Prinzip der dritten Freundin und Retterin und die ganze Sache kulminiert in einem neoliberalen Roboter-Self-Tracker-Astronauten-Happy-End. Natürlich hat jeder das Recht auf seine eigene Meinung, alles was ich beschreibe ist normal und logisch. Menschen fallen auseinander und tun seltsame Dinge. Das liegt daran, dass jeder irgendeine Schwäche hat, sowie eine Vorstellung davon, was ihm helfen könnte. Schon lange verfügten wir über geschärfte Sinne zur Vermeidung von Wiener Hundekot. Teenagerinnen wurden Mütter. Die Internetplattformen baten die Menschen darum, ihnen ein Detail über ihre Präferenzen und Gewohnheiten zu verraten. Und wir 3 kannten weiterhin niemanden in der Stadt, der gestorben war, und fühlten uns nicht eingeengt, sondern beklommen. Wir fürchteten, der Wind könnte uns davontragen. Bis zum Schluss deutete absolut nichts darauf hin, dass alles gut ausgehen würde. Die schlechten Vorzeichen waren allgegenwärtig. Auf dem Weg zum Siebenbrunnenplatz stieß ich an der Treppe auf einen Kotzfleck mit einem Durchmesser von einem halben Meter und dachte, dass nun die Zeit für Veränderungen gekommen war. Zumal mitten in der gelben Säure eine Taube stand und aß. Und da die Masse flüssig war, warf die Taube von Zeit zu Zeit den Kopf nach hinten, um besser schlucken zu können, und von ihrem Gesicht ließ sich ablesen, dass sie glücklich war, während sich von meinem Gesicht ablesen ließ, dass ich nicht glücklich war. Dabei fiel mir ein, dass die Städte uns immer wieder kauten und ausspuckten, und wir zogen unermüdlich um, vergrößerten unsere Reichweite. Es fiel mir auch ein, dass die Tauben auf die gleiche Weise herumflogen, ständig auf der Suche nach schmutzigen Terrassen mit vollen Mistkübeln, von denen niemand sie mit einem Besen verjagen würde. Darüber hinaus hegten sie sogar die Hoffnung, dass ein einsamer und kranker Mensch in Ruhestand ihnen erlauben würde, ein Nest unter seinem Bett zu bauen. Die Menschen vergifteten die Vögel, jagten sie mit spitzen Nadeln in die Flucht und bestraften all jene, die Tauben fütterten. Immer wieder passierte es mir, dass vor mir aus irgendeinem Loch eine todkranke Taube herausgekrochen kam. Wie dem auch sei, als ich die widerliche Szene auf der Treppe beobachtete und mir sagte, dass die Zeit reif war für Veränderungen, da dachte ich an ganz bestimmte Veränderungen. An diesem Samstag hatten wir, so wie jeden Samstag in den 2 Jahren davor, ein Treffen im Café Sette Fontane am Siebenbrunnenplatz vereinbart. Es war März in Wien und aufgrund des Sonnenmangels waren unsere Gesichter weiß wie die Wand. Die Depressionen rissen uns in Stücke, zerrten an uns und nagelten uns am Boden fest. Wir waren zu nichts zu gebrauchen. Obwohl, wie ich glaube, zwischen uns echte Freundschaft herrschte, begannen wir das Gespräch nicht mit Berichten über unseren jeweiligen inneren Zustand. Die Samstagstreffen im Sette Fontane drehten sich nicht um schlichtes Kaffee trinken, Lachen, Weinen und den Austausch von privaten Informationen. Es waren ernstzunehmende Arbeitssitzungen, die strengen Konventionen und einer klaren Tagesordnung folgten. Wir begannen um etwa 10 Uhr morgens, wobei Direktor immer 5 Minuten und Mascha 10 Minuten zu spät kam. Direktorkas 5-minütige Verspätung war einer Machtdemonstration innerhalb der Gruppe geschuldet, eine Folge ihres Komplexes, während Maschas 10 Minuten nichts anderes bedeuteten als ihren aufrichtigen Versuch, rechtzeitig anzukommen. Nachdem Mascha durch unzählige Stationen ihres voll ausgebuchten Universums gerast war, stürmte sie außer Atem herein, entschuldigte sich und holte eine riesige Menge an Material heraus, an dem sie im Laufe der letzten Woche gearbeitet hatte. Ein Blick auf ihre beeindruckende Datensammlung ließ jegliche Kritik an ihrer Verspätung im Keim ersticken. Wir waren uns der Verantwortung, die mit unseren besonderen Fähigkeiten einherging, bewusst. An jenem Samstag legte jede von uns ihren Stapel Fotos, Zeitungsausschnitte und Notizen auf den Tisch. Es konnte losgehen. Jetzt überspringe ich ein bisschen. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass unsere Kräfte auf eine gewisse Weise dark waren. Ich konnte mir selbst die Frage nicht beantworten, ob unser Pessimismus eine Folge dieser Kräfte war oder ob im Gegenteil unsere Kräfte in den finsteren, von Teer überzogenen Untiefen unserer pessimistischen Seelen entstanden waren, als Geschenke des Schicksals. Von Idealismus ließen wir uns nur bis zu einem gewissen Grad leiten. Wir übten den Blitz und die Auslöschung deshalb aus, weil wir es konnten. Wir waren einsam und gaben uns Mühe, unsere Selbstachtung zu retten. Einmal hatte mich ein Bekannter gefragt, warum meine Gedanken so schwarz waren, warum ich in unangenehmen Erinnerungen herumwühlte und warum ich so finster war, und ich hatte ihm geantwortet. Eines Morgens um 5 Uhr musste ich an der Kreuzung Rheinpresdorfer Straße und Arbeitergasse das Glück an ein rotziges Kind verkaufen, und zwar für wenig Geld. Und wenn ich jetzt ansetze, etwas zu sagen, dann kommt nur der Blues aus mir heraus. Das rotzige Kind wirkte eigentlich in einer anderen, viel größeren Stadt als Wien, aber das war ja nicht von Belang. Im Grunde stimmte die Aussage. Außer diesem Urpessimismus, diesem Gefühl, das sagt, dass nichts jemals gut wird, hatten wir drei noch etwas gemeinsam, nämlich unser Interesse für verfehlte Biografien und für das Scheitern. Direktorka hatten wir auserwählt, als wir wegen des kosmischen Gleichgewichts und der Akkumulation von Macht eine Dritte in der Gruppe brauchten. Ihre Empathie ließ sie aus allen anderen Kandidatinnen herausstechen. Im Gespräch mit ihr merkten wir, dass sie in der Lage war, in sehr kurzer Zeit und mit einem Minimum an Informationen abzuschätzen, was die Menschen in ihrer näheren Umgebung quälte. Sie wusste, ob sie Zahnschmerzen hatten oder dachten, ihr Oberteil stünde ihnen nicht gut, ob ihre Katze gestorben oder sie selbst gekränkt oder krank waren. Sie war unfehlbar, wenn auch eine Autodidaktin. Ich weiß noch, wie wir alles, außer den Textilblumen, die angeklebt waren, vom Tisch räumten, damit der Kellner genug Platz hatte, um 3 ovale Tabletts aus Blech mit 3 Kaffees und 3 großen Gläsern Wasser abzustellen. Er brachte uns jeweils ein großes Glas Wasser, weil er unsere Gewohnheiten schon kannte. Er wusste, dass wir im Laufe einiger Stunden im dunklen Kaffeehaus am Siebenbrunnenplatz 1 oder 2 Getränke zu uns nehmen würden, und außerdem dachte er, dass unser Lebensstandard niedrig sei, so wie bei den meisten Gästen des Sette Fontane. Er war wahrscheinlich der Meinung, dass wir nicht viel verdienten, und er hatte recht. Wir essen zu Hause, sagten wir, obwohl uns niemand danach gefragt hatte. Wir waren mit wertlosen Fähigkeiten ausgestattet und deshalb brachte uns nichts, was wir tun wollten und konnten, genug Geld ein. Auf der Rangliste der Menschen standen wir nicht besonders weit oben. Wir machten wirklich widerliche Dinge, um zu überleben. Man konnte uns alles Mögliche nachsagen, nicht jedoch, dass wir das Leben nicht kannten. Das Leben kannten wir in schlechtem Licht, wie den Körper eines kranken Klienten, den wir schon oft gebadet und an- und ausgezogen hatten. Wir hatten Erfahrung und wir hatten die Nase voll. Mascha begann. Sie holte ein Blatt Papier mit ihrem Vorschlag aus einer Klarsichtshülle und gab es uns zu lesen. Ich musste verkehrt herumlesen, weil ich ungünstig saß. Heute Abend denken wir an Alfred, der 54 Jahre alt ist und vor kurzem seine Arbeit verloren hat. Alfred war mehr als 20 Jahre bei einem Arbeitgeber angestellt und jetzt hat er kaum Chancen, eine neue Arbeit zu finden. Richten wir unsere Gedanken auf ihn am Mittwoch um 18 Uhr und helfen wir ihm, sich zu sammeln und weiterzugehen.
Vielen herzlichen Dank, Barbie Markowitsch. Sie signieren gerne Bücher mit tiefschwarzem Stift.
Genau. Königin der schlechten Widmungen.
Sie finden Bücher von Ihnen in der Buchhandlung. Vielen Dank fürs Kommen. Noch drei Hinweise. Um 18 Uhr wird gegenüber im großen Saal Hertha Müller lesen. Das dürfte sich schon zu der einen oder dem anderen durchgesprochen haben. Hier wird im Anschluss Marie Modiano lesen und ihren hinreißend melancholischen Theaterroman vorstellen, zusammen mit Thomas Dabacher. Und für den morgigen Tag noch ein Hinweis: Wenn Sie das gedruckte Programm eingesteckt haben, dann werden Sie über einer Programmsäule noch zwei Orte angegeben sehen. Da heißt es nämlich kleiner Kurhaussaal oder Stadtsaal. Und alle Lesungen, die in dieser Spalte stehen, werden morgen im barocken Stadtsaal stattfinden, der ja gerade mal 4-5 Gehminuten von hier entfernt ist. Da wird es dann also sehr barock zugehen. Und vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Und noch weiterhin schöne Lesungen. Danke.